Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute stellen wir Ihnen in unserem Podcast vor, wie die Nachfolge im Zuge des Generationswechsels in dem Familienunternehmen Rowe erfolgreich geregelt wurde. Dort hat die Tochter Dr. Alexandra Kohlmann von ihrem Vater Michael Zehe, dem Firmengründer, die Geschäftsführung übernommen. Und zwar seit Anfang 2024 in einem Führungsduo. Das macht sie gemeinsam mit Stefan Wärmter, der seit vielen Jahren Führungskraft im Familienbetrieb ist. Beide sind heute unsere Podcast-Gäste.
Also ich glaube, dass es am Ende immer eine sehr, sehr individuelle Betrachtung ist. Natürlich gibt es irgendwie Best Practices und How-to-Dos und How-not-to-Dos. Aber am Ende ist es ein, ja, wenn man es aus der systemischen Perspektive betrachten will, ein System, in dem Personen und Menschen mitspielen. Und das, ich finde es immer sehr schwer zu prognostizieren, wie diese Komplexität sich am Ende verhält.
Aber zunächst spreche ich mit Wolfgang Launer. Als EY-Partner begleitet und berät er seit über 20 Jahren Familienunternehmen. Dabei ist ein Thema schon seit einigen Jahren ein Dauerbrenner. Wie lässt sich der Generationswechsel am besten gestalten? Dabei geht es nicht nur um die Wahrung des Familienvermögens, sondern vor allem um Nachfolgeregelungen, die den Fortbestand des Unternehmens langfristig sichern sollen. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Nadine, ich freue mich, heute hier zu sein.
Wolfgang, wenn man sich die Führungsspitzen von Familienunternehmen anschaut, dann zeigt sich, dass immer weniger Firmen ausschließlich von der Gründerfamilie geführt werden. Warum ist das denn so?
Aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Treiber für diese Entwicklung. Erstens, die nächste Generation hat heute aus meiner Sicht eine ganz andere Rollenvielfalt, aber auch andere Zielvorstellungen von ihrem Berufsleben. Viele möchten also erstmal Erfahrungen außerhalb des eigenen Unternehmens sammeln oder sie gründen sogar ihr eigenes Startup, bevor sie dann ins eigene Unternehmen einsteigen. Andere nehmen eher eine Rolle als aktiver Gesellschafter bzw. Gesellschafterin wahr, ohne dabei selbst in die Geschäftsführung einzutreten. Den Einfluss sichern sie dann beispielsweise über eine Rolle im Aufsichtsgremium des eigenen Unternehmens. Und einige nehmen auch die Rolle im Family Office wahr, insbesondere dann, wenn es größere Familienunternehmen sind. Mhm. Es gibt aber auch noch einen zweiten Treiber. Aus meiner Sicht, das ist eben sicherlich auch, dass es eine zunehmende Komplexität und Digitalisierung gibt. Und die macht natürlich auch dann den Einsatz von externen Fremdmanagern häufig sinnvoll.
Die neue Generation trägt dann ja die Verantwortung für die Fortführung und die Zukunft des Familienbetriebs. Was sind deiner Erfahrung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren, damit der Generationswechsel gelingt?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist sicherlich die frühzeitige Einbindung der Nachfolger. Und zwar nicht nur in die Unternehmensstrategie, sondern auch in die Erstellung einer Familienstrategie. Also die Frage, welche Ziele verfolgen wir eigentlich auch als Unternehmerfamilie. Und dort kann man beispielsweise dann auch festlegen, wie sehen eigentlich diese generationsübergreifenden Ziele aus? Wie wird in der Familie agiert? Welche Rolle hat man in der Geschäftsführung? Und vor allem auch, wie soll das Familienvermögen langfristig gesichert werden? Also von daher das rechtzeitige Planen, das rechtzeitige Einbinden, um eben, sagen wir mal, die eigenen persönlichen Ziele, die Unternehmensziele und die Familienziele in Einklang zu bringen. Das sind, glaube ich, die zentralen Voraussetzungen, damit das gelingen kann.
Du hast vorher ja schon über unterschiedliche Rollen kurz gesprochen und die Rolle der Familie kann ja ganz unterschiedlich geregelt sein. Welche spezifischen Führungskonflikte siehst du denn als typisch für Familienunternehmen und auch gleich, wie könnten die gelöst werden?
Ich glaube, eine ganz besondere Eigenschaft von Familienunternehmen ist ja, und das betrifft dann natürlich auch die Unternehmensführung, dass wir eine Überlappung haben dieser Sphären Eigentum, Führung und Familie. Und daraus können natürlich ganz unterschiedliche Führungskonflikte erwachen, ne? Sowohl unterschiedliche Interessen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Familie bzw. der Familienstämme, aber natürlich auch durch das Zusammenspiel zwischen Fremdmanagern und Familie können sich natürlich auch Konflikte ergeben. Und ich glaube, am Ende des Tages, um das Ganze zu lösen, ist eben wichtig, dass die Ziele und die Werte, also sowohl innerhalb der Eigentümerfamilien als auch zwischen Familie und familienfremden Topmanagern einfach im Einklang stehen müssen. Und das kann man beispielsweise natürlich auch lösen, indem man ein externes Aufsichtsgremium hat oder aber auch eben die Erstellung einer Familienverfassung, indem man beispielsweise klare Regelungen hat für Konflikte, Regelungen für die Vermögensverteilung, für das Zusammenspiel mit Fremdmanagern oder die Rolle und die Beteiligung von Familienmitgliedern eben im Unternehmen.
Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Familienmitglieder an der Unternehmensführung zu beteiligen. Welche Vor- und Nachteile bringen denn die unterschiedlichen Alternativen mit sich?
Ja, zunächst mal ist ja auch die Frage, welchen Ansatz wählt man? Und ich glaube, das hängt letztendlich von den individuellen Fähigkeiten, aber auch natürlich von den Zielen der Familienmitglieder und auch der Nachfolger ab. Und eben sogenannte hybride Modelle, wie wir es ja heute auch mit Rowe sehen, dass eben Familienmitglieder und externe Führungskräfte in der Führungsposition kombiniert werden. Das kann beispielsweise eine gute Balance herstellen. Ich denke, für das Gelingen ist aber dann auch unerlässlich eben, dass die Unternehmerfamilie einfach Vertrauen in das externe Management setzt, dass sie auch bereit ist, Aufgaben und Verantwortlichkeiten abzugeben. Und am Ende des Tages kann es eigentlich nur dann gelingen, wenn man eben auch klare, definierte Ziele hat und eben auch diese Ziele dann die Basis für die Entscheidungen sind. Ich glaube, eine ganz wichtige Regel dort ist natürlich, dass man eben auch erfolgreich und regelmäßig miteinander kommuniziert, dass alle eben auf dem gleichen Stand sind. Und eben durch die Kommunikationsstrategie kann man dann eben es auch lösen, dass eben Herausforderungen oder Missverständnisse einfach rechtzeitig erkannt werden und auch angegangen werden.
Jetzt gewinnt ja allgemein Diversität in der Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Wie sieht es denn da bei Familienunternehmen aus? Also welche Rolle spielt Diversität in der neuen Generation?
Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, was uns natürlich allen auch irgendwo am Herzen liegt. Und bei Familienunternehmen besteht nach wie vor ein großer Nachholbedarf. Das können wir beispielsweise festmachen an dem Global Family Business Index, den wir eben mit der Hochschule St. Gallen alle 2 Jahre herausgeben. Und in der letzten Untersuchung hat sich dann herausgestellt, dass eben nur 5% bei den der führenden Positionen in den 500 größten Familienunternehmen weltweit von Frauen besetzt sind.
Wow.
Und auf der anderen Seite, das liegt auf der Hand, Diversität kann natürlich Innovationen fördern, fördert am Ende des Tages ein besseres Verständnis auch für unterschiedliche Kunden- und Mitarbeitergruppen. Deswegen aus unserer Sicht einfach wichtig, dass man eben auch diese geschlechterkulturelle, aber auch die Altersdiversität eben entsprechend fördert und dass man das sozusagen auch zum Bestandteil eben dieser Family Business DNA macht, also der Werte des Unternehmens. Denn am Ende ist es ja die Werteorientierung, die eben dann auch das Modell Familienunternehmen so erfolgreich macht.
Also Diversität als Wert des Familienunternehmens verankern. Dieser Erfolgsfaktor leuchtet wirklich ein. Und wenn man sich auch aktuelle weitere Studien anguckt, ob von der Albright-Stiftung oder von Die Deutsche Wirtschaft, dann zeichnen die ja alle ein ähnliches Bild. Deutsche Familienunternehmen haben hier Nachholbedarf. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Hinweise und Erläuterungen.
Sehr gerne.
Und gleich kommen wir zu unseren beiden Podcast-Gästen, die sich als Führungsduo die Geschäftsführung bei der Firma Rowe teilen. Dr. Alexandra Kohlmann, die ist 36 Jahre alt und Mitglied der Unternehmerfamilie. Und Stefan Wärmter, er ist 41 und langjährige Führungskraft im mittlerweile international agierenden Familienkonzern. Zuvor stellen wir Ihnen die Rowe-Gruppe in unserem Infoblog vor.
Die Rowe Mineralölwerk GmbH wurde vor knapp 30 Jahren von Michael Zehe gegründet. Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Worms produziert und vertreibt innovative, hochwertige Schmierstoffe made in Germany. Das sind neben Motorenölen und Kühlmitteln für die Automotive-Branche auch Spezialprodukte für industrielle Anwendungen. Rowe bietet ein Vollsortiment für Fachhandel, Werkstatt und Direktkunden. Hergestellt in auditierten, nachhaltigen Prozessen in einem der modernsten Schmierstoffwerke Europas. Das Familienunternehmen erwirtschaftet mit über 300 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 152 Millionen Euro. Rowe-Produkte sind heute in mehr als 80 Ländern verfügbar. Seit Anfang 2024 leitet Dr. Alexandra Kohlmann, Tochter des Firmengründers Michael Zehe, das Unternehmen zusammen mit dem langjährigen Mitarbeiter und heutigen Co-Geschäftsführer Stefan Bernter.
Und hier sind sie, die beiden Rowe-Geschäftsführungsmitglieder, Dr. Alexandra Kohlmann und Stefan Bernter. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt.
Ja, hallo Nadine, freut uns sehr.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Alexandra, dein Vater, denke ich, ist mit Anfang 60 ja noch ausgesprochen jung für den Ruhestand. Was hat ihn denn bewogen, jetzt schon in den Beirat zu wechseln und euch beiden die Geschäftsführung zu übergeben?
Also als allererstes, glaube ich mal, die Überzeugung, dass das Unternehmen in wahnsinnig guten Händen mit bei uns beiden ist. Aber er ist natürlich auch der absolute Unternehmer- und Machertyp mit einem Kopf voller Ideen und Visionen. Und da möchte er jetzt, glaube ich, auch einfach ein bisschen Zeit haben, sich denen noch stärker zu widmen.
Ja, ein guter Plan. Stefan, du bist seit über 20 Jahren im Rowe-Familienbetrieb. Du kennst das Unternehmen also in- und auswendig. Was hast du empfunden, als es hieß, du kannst nur Mitgeschäftsführer werden?
Ja, ich bin seit 2002 im Unternehmen und es war natürlich eine große Ehre, als ich damals gefragt worden bin, ob ich in die Geschäftsführung gehen möchte oder zusammen mit Alexandra die Geschäftsführung übernehmen möchte. Und ich habe gar nicht lange überlegt, es war keine Frage gewesen, ich habe sofort zugesagt.
Alexandra, wie war das bei euch bei der Planung? Also hat dein Vater das mit diesem Duo, diesem Tandem in der Geschäftsführung mit dir vorbesprochen? Wie lange habt ihr das Ganze eigentlich schon geplant?
Ja klar, also wir waren da im permanenten Austausch miteinander. Erstmal ist es ja so, dass ich auch schon seit 2016 im Unternehmen bin. Bin ja auch direkt nach meiner Promotion eben eingestiegen und habe das Unternehmen ja auch lange Zeit, also seit 2018 dann in der Geschäftsführung, auch als Duo zusammen mit meinem Vater in der Geschäftsführung geführt. Mhm. Und da haben wir einfach sehr gute Erfahrungen auch mitgemacht. Also die gesamte Rowe-Gruppe hatte ja sozusagen seit dem Zeitpunkt immer zwei Geschäftsführer. Und es stand dann irgendwann auch fest, natürlich auch aufgrund des Wachstums der gesamten Gruppe, dass auch hier ja es einfach wahnsinnig schwierig sein würde, wenn man sowas wirklich als One-Woman-Show dann sozusagen macht. Zudem, ich bin zwar alleinige Geschäftsführerin in der Holding, an der auch mein Vater und ich eben direkt beteiligt sind und wo wir auch verschiedenste Unternehmen auch ja hängen haben. Aber gerade in der Rowe Mineralölwerk haben wir einfach wirklich sehr explizit auch gesagt, hier soll es auch zu zweit im Duo weitergehen. Und das ist auch die absolut richtige Entscheidung gewesen, weil es erstens nicht nur sehr viel Spaß macht gemeinsam, sondern ich auch davon überzeugt bin, dass man am Ende auch die besseren Entscheidungen trifft. Und es ist immer toll, auch einen Sparringspartner zu haben und hier permanent einfach im Austausch zu sein.
Ja, ich kenne zwar noch keine großzahligen Studien zu den Tandems in der Geschäftsführung, aber was ich als Beispiele auch in der Wirtschaft sehe, ist das etwas, was vor allem in diesen komplexen Zeiten wirklich hilfreich ist und zu besseren Entscheidungen führt.
Ja, bin ich auch davon überzeugt.
Wie war das eigentlich bei dir? Du bist ja die einzige Tochter deines Vaters. War für dich schon früh klar, dass du das übernehmen wirst? Also hast du schon als Fünfjährige davon geträumt oder kam das erst später?
Also ich muss sagen, geträumt vielleicht noch nicht, aber ich bin natürlich schon mit dem Unternehmen aufgewachsen. Die Anfänge der Firma waren tatsächlich in der alten Schlosserei meiner Großeltern. Die gab es dann irgendwann nicht mehr, diese Schlosserei, und die Räumlichkeiten hat eben mein Vater dann genutzt, um dort seine Selbstständigkeit aufzubauen. Und natürlich bekommt man als Kind die Höhen und die Tiefen mit. Ich sage auch immer, ich bin mit diesem Duft von Öl aufgewachsen. Also ich mag das auch unglaublich gerne, wenn ich hier morgens reinkomme und es riecht danach. Manchmal, je nachdem, was wir halt gerade produzieren, mehr oder auch etwas weniger stark. Und klar, wenn man die einzige Tochter ist, dann schwingt das schon immer mit, dass es diese Option gibt, dass ich am Ende tatsächlich in die operative Rolle auch gehe. Also es gibt ja auch andere Spielvarianten, wie man eine Nachfolge angehen kann, aber dass ich tatsächlich in die operative gehe, ist dann auch erst so während des Studiums und vor allen Dingen eben auch während der Doktorarbeit dann gereift, wo ich mich ja auch intensiv mit dem Thema Nachfolge beschäftigt hatte.
Das Thema Promotion ist ein gutes Stichwort. Du hast ja zum Thema Nachfolge promoviert. Tolles Thema, wie ich finde. hattest du da schon konkrete Vorstellungen von den Herausforderungen, die da auf dich zukommen können? Oder gibt es da doch große Unterschiede zwischen der Theorie, die du erforscht hast, und der Praxis, wie du das Ganze jetzt erlebst?
Ja, also die Frage, die wäre auch super spannend, wenn du was dazu sagst aus deiner wissenschaftlichen Perspektive. Meine Erfahrung ist natürlich, also ich glaube, dass es am Ende immer eine sehr, sehr individuelle Betrachtung ist. Natürlich gibt es irgendwie Best Practices und How-to-Dos und How-not-to-Dos. Aber am Ende ist es ein, ja, wenn man es aus der systemischen Perspektive betrachten will, ein System, in dem Personen und Menschen mitspielen. Und das, ich finde es immer sehr schwer zu prognostizieren, wie diese Komplexität sich am Ende verhält. Und von daher glaube ich, ist es einfach schon nochmal ein, ja, wie es in der Theorie ist, einfach nochmal ein bisschen anders, als es in der Praxis dann am Ende wirklich läuft. Und natürlich ist es aber immer gut, wenn man die Theorie kennt, weil man sie immer im Hinterkopf haben kann, weil sie unter Umständen auch zu Lösungen führt. Aber es ist auch genauso gut, von anderen Praxisbeispielen zu lernen, wo vielleicht vergleichbare oder ähnlich gelagerte Fälle waren und man von dort dann auch auf sich selbst vielleicht übertragen kann, wie haben die es denn gemacht? Von daher finde ich zum Beispiel auch Netzwerken da extrem wichtig und auch hilfreich.
Ja, absolut. Du hast vorher auch von den individuellen Fällen gesprochen. Eine Sache, wo sich die Wissenschaft beispielsweise ja auch nicht ganz einig ist, ist, wo man eigentlich am besten einsteigen sollte. Also wie viel Erfahrung man vorher sammeln sollte und wo man dann einsteigen sollte. Unten und hocharbeiten oder aber oben gleich einsteigen. Du bist damals ja nach der Uni doch relativ weit oben in der Unternehmenshierarchie gestartet. War das auch im Nachhinein eine gute Entscheidung?
Also heute würde ich es, glaube ich, anders machen. Ich hätte schon noch mal woanders auch gerne Führungserfahrung beispielsweise gesammelt. Das war also ein Stück weit natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, aber der hat mich auch geprägt und hat mich natürlich auch zu dem gemacht, was ich eben heute bin. Es war sehr lehrreich, die Zeit, und viel Learning by Doing. Es ist immer schwierig zu sagen, was wäre anders gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Von daher, ich bin damit happy, wie wir es damals gemacht haben. Aber wenn ich es nochmal machen würde, glaube ich, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, auch nochmal woanders hinzugehen. Und dass ich natürlich so weit oben in Anführungsstrichen eingestiegen bin, war natürlich auch nicht leicht. Damals gab es auch eine Geschäftsleitung, da saßen, also sie war voll besetzt, da war sozusagen kein Stuhl jetzt irgendwie frei. Mhm. Und es war auch sehr interessant, diesen Prozess da irgendwie zu durchlaufen, die eigene Rolle da auch zu schärfen, weil im Prinzip, es gab ja keine offene Flanke. Und ich musste mir natürlich schon so ein bisschen auch meine Rolle selbst suchen und auch gestalten. Mhm. Also das war aber auch dann wiederum schön auf der anderen Seite, ja, weil ich natürlich auch schauen konnte, wo gibt es vielleicht Handlungsfelder, die vielleicht vernachlässigt wurden, weil zum Beispiel wenig Ressourcen oder sowas dafür da waren. Und ich konnte da relativ frei auch agieren und ich glaube auch viel bewegen.
Also das heißt, du musstest dir deinen Tätigkeitsbereich eigentlich selber suchen im Unternehmen?
Ja, so ein bisschen vielleicht schon. Also ich glaube, mein Vater hatte da schon so seine verschiedenen Aufgaben und wo er gedacht hat, das könnte passen. Und damit habe ich ja dann auch gestartet, aber natürlich, wenn man dann mal drin ist, ich habe auch das komplette Unternehmen dennoch durchlaufen, also ich war in jeder Abteilung damals, ich habe mich auch fachlich natürlich stark auch mit dem Thema dann beschäftigt, mich mit Mitarbeitenden unterhalten, und dann hört man ja auch raus zwischen den Zeilen, wo hakt es vielleicht oder wo besteht irgendwie Handlungsbedarf, und das habe ich natürlich alles irgendwie einfließen lassen und dann auch geschaut, wie kann ich das in meiner Rolle sozusagen spiegeln.
Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, du hast ja die ersten Jahre mit deinem Vater in der Doppelspitze gearbeitet. Jetzt seid ihr hier zu zweit. Was ist da anders oder hat sich etwas geändert? Macht ihr Prozesse jetzt irgendwie anders, als ihr das vorher gemacht habt?
Klar, also wir haben erstmal einen neuen Strategieprozess gestartet, haben eine Vision, die jetzige ist, auf 2027 ausgelegt, haben die nochmal ein Stück nachgeschärft und auch erweitert von der Perspektive her, also vom Zeitraum her. Und in dem Zuge sind natürlich auch ein paar Umstrukturierungen gefallen. Also es klingt immer sehr, ja, zuckt man ja immer erstmal zusammen. Aber im Grunde bin ich der Meinung, eine Organisation steht nie still, darf sie auch nie. Die ist immer im Fluss und es ist auch völlig normal, dass man sich optimiert, dass man Prozesse optimiert. Das muss man eigentlich permanent tun, weil sonst droht eine Organisation irgendwann auch ineffizient zu werden. Und natürlich haben wir halt auch in unserem Umfeld, wir haben im Markt, in der Branche, wir haben da einfach gewisse Trends, auch politischen Druck vielleicht stellenweise, wo der auf uns natürlich auch einwirkt und wo wir eben auch schauen müssen, wie wir uns von der Organisation her einfach aufstellen und dort eben Lösungen und Antworten finden. Und von daher haben wir da schon auch nochmal einen anderen Fokus jetzt auch, vielleicht für die Zukunft gesetzt. Grundsätzlich ist immer unser Ansatz Mobilität, also alles, was in Bewegung ist, braucht eben Schmierstoffe. Und wir wollen jede Form von Mobilität im Prinzip ermöglichen. Und daran erkennt man auch schon, dass das gar nicht nur dieser Automotive-Fokus immer ist, sondern wir uns auch hier viel, viel breiter auch in der Zukunft aufstellen werden.
Eine Diversifikationsstrategie, die ehrlicherweise auch allen Hidden Champions gut stehen würde. Du hast das Thema Regularien jetzt gerade schon angesprochen. Wie geht's euch mit dem Thema Bürokratie und Regularien? Man hört ja vor allem derzeit häufig, dass das auf den Mittelstand sehr viele und sehr negative Auswirkungen hat. Seid ihr da auch betroffen und wie geht ihr damit um?
Ja, natürlich. Also wir sind jetzt ein mittelständisches, großes Unternehmen und da sind eben viele Gesetze, die auch erlassen werden. Die treffen aufgrund unseres Größenkriteriums auch schon auf uns zu. Das Jüngste ist natürlich die CSRD, wo, glaube ich, viele Mittelständler sich einfach momentan auch darauf vorbereiten, dass sie ihren Veröffentlichungspflichten dann zum gegebenen Zeitpunkt dann auch nachkommen können. Unser Glück war, wir haben immer schon gesagt, Nachhaltigkeit gehört als Familienunternehmen in unsere DNA und wir haben schon sehr früh auch mit vielen Maßnahmen im Hinblick auf Energie und Umwelt beispielsweise angefangen. Auch gerade in Familienunternehmen sind die sozialen Aspekte natürlich auch schon per se einfach super wichtig und von daher, wir waren da schon, was jetzt so die das Inhaltliche ist, glaube ich, sehr gut aufgestellt, aber natürlich stellt uns dann schon auch eine Regulatorik dennoch vor Herausforderungen, weil es halt immer sehr stark auch um die Dokumentation mancher Dinge geht. Und das ist natürlich ein Verwaltungsapparat, der dann auch teilweise hinten dran hängt, den, glaube ich, viele Mittelständler so in der Form wahrscheinlich einfach nicht haben, wo dann auch Stellen geschaffen werden müssen, um sowas auch überhaupt zu bewerkstelligen. Ich glaube, das ist, man gewöhnt sich ein Stück weit dran,
was muss man ja.
Ein bisschen fatal ist. Dasselbe war ja das Thema mit Datenschutz und weiß ich nicht was. Auch das ist ja mittlerweile schon irgendwie zur Routine und Normalität geworden. Aber natürlich sind wir davon betroffen und wir würden uns auch da mehr Flexibilität wünschen. Ich meine, während Corona ging es auch mit dem Homeoffice, aber gerade wenn wir auch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen und eine Arbeitszeitflexibilisierung auch hier sind, dann trotzdem auch wahnsinnig enge Rahmenbedingungen irgendwo gesetzt, wo man, glaube ich, gerne etwas noch flexibler wäre oder mit umgehen würde, aber da sind die Hände gebunden. Und so versucht man irgendwie einen Weg zu finden. Wir versuchen immer, da auch lösungsorientiert zu sein, aber natürlich sind wir davon betroffen. Nur ändern können wir es halt nicht und dann würden wir uns manchmal doch mehr Rückhalte auch einfach wünschen, auch in der Politik, dass eben auch hier der Mittelstand und Familienunternehmen auch einfach gehört werden.
Ja, absolut. Man kann das gar nicht oft genug ansprechen in der Hoffnung, dass der Wunsch auch mal in Erfüllung geht. Du hast jetzt wir haben gerade schon ein paar Herausforderungen gesprochen. Stefan, du kennst das Unternehmen ja schon wirklich lange. Was ist aus deiner Sicht, wenn du auf die vergangenen beiden Jahrzehnte zurückblickst, was waren da die intensivsten Herausforderungen?
Ja, in Bezug auf unser Unternehmen hatten wir natürlich viele Herausforderungen. Wir sind noch ein relativ junges Unternehmen in der Branche und von daher mussten wir uns natürlich auch unseren Markt und unsere Stellung im Markt auch suchen und die entsprechend dann auch über die Jahre hin verteidigen und sukzessive ausbauen. Wir arbeiten seit ungefähr 10 Jahren sehr stark an der Ausbreitung und Verbreitung unserer Eigenmarke, der Rowe Hightech-Schmierstoffe, und hatten zuvor einen Fokus viel auf Private-Label-Produkten gehabt, mhm, also im Namen anderer Firmen abgefüllt oder in deren Namen Produzierten abgefüllt, und sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir mehr auf die Eigenmarke setzen müssen, um einfach unsere Märkte und unser Wachstum einfach auch mit einem gewissen Fundament, mhm, zu untermauern. Sehr herausfordernd war dann die Zeit, als wir an unserem vorhergehenden Standort in Bubenheim waren, wo wir heute noch auch als zweiten Standort betreiben, und da platztechnisch ziemlich am Ende waren und uns überlegen mussten, wie gehen wir weiter um. Bauen wir neu, erweitern wir, lagern wir gewisse Dinge aus? Und das war eine sehr herausfordernde Zeit, bis wir dann entsprechendes Grundstück gefunden haben hier in Worms, bis wir dann in die Planungsphase, in die Bauphase gehen konnten. Wir haben hier für die damaligen Verhältnisse ein sehr großes Investment, mhm, stemmen müssen. Und es war schon eine sehr herausfordernde Zeit, mhm, dann mit dem Umzug der Werke während der Produktion, dann die Schmierstoffproduktion zu verlagern von den beiden Standorten. Das war schon mit eins der prägendsten und herausforderndsten Themen, die wir so hatten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da kommt es ja dann auch sehr stark darauf an, dass die Belegschaft wirklich an einem Strang zieht. Und da habe ich nochmal eine Frage, weil da Rowe ja schon auch ein Stückchen besonders zu sein scheint. Also ich kenne viele tolle Familienunternehmen. Ich kenne allerdings gar nicht so viele Familienunternehmen, wo man so eine Konstellation hat, wie man sie hier sieht, dass auf der einen Seite die familieninternen Geschäftsführung gefördert wird, auf der anderen Seite aber auch langjährige Mitarbeiter so weiterentwickelt werden, dass ja, sie dann auch eben in der Geschäftsführung sind. Deswegen die Frage, war das eigentlich für Sie schon immer ein Ziel, oder sehen Sie da auch, dass Rowe da irgendwas vielleicht besonders macht?
Naja, man hatte ja gesehen, dass das Unternehmen stark wächst. Vor allem, mhm, in den Nuller- und Zehnerjahren waren wir von extremem Wachstum geprägt. Und dass wir da natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen, die auch einen Teil dazu beigetragen haben, damit Rowe da ist, wo wir heute sind, hat auch der Herr Zehe immer geprägt dahingehend, dass er die Mitarbeiter da mitgenommen hat und dann auch entsprechend mit hat wachsen lassen in den Positionen. Nicht immer nur durch extern wir die neuen Stellen besetzt haben, sondern immer auch geschaut haben, haben wir intern entsprechendes Personal, können wir Personen in Führungsverantwortung gehen lassen. Und da hatten wir immer einen guten Mix zwischen, mhm, internen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die von außen gekommen sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis des Ganzen, dass man, mhm, als Mittelstandsbetrieb, als Familienunternehmen einfach ein Auge drauf hat, dass man, wenn man wächst, auch intern und auch extern die Mitarbeiter sich ranzieht und man mit dem Unternehmen wachsen kann. Und so entsteht eine ganz große Identifikation mit den, mhm, Unternehmen. Und das ist ja auch das, was wir wollen, dass sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie hinter Rowe, hinter der Marke und hinter dem stehen, was wir tun. Und da gehört eine entsprechend gute Kommunikation auch, mhm, dem intern einfach dazu.
Ja, Alexandra hatte ja vorher schon ein Stück über die Diversifizierung gesprochen, nicht mehr nur das klassische Automobil mit dem klassischen Verbrennermotor. Meine Frage, was habt ihr da alles im Blick, also sowohl in Bezug auf den Automotive-Sektor und der Transformation Richtung Elektromobilität, aber auch darüber hinaus? Also wie sieht so das Rowe im Jahr, keine Ahnung, 2035 aus?
Ja, es ist natürlich eine sehr spannende Frage. Was das reine Automobilthema angeht, schauen wir uns natürlich die Entwicklung sehr stark an, sowohl hier in Deutschland, auf EU-Ebene, aber auch weltweit. Und da gibt es einfach verschiedenste Auswüchse momentan, wo das Ganze hinführen wird. Von daher müssen wir da sehr offen dem Thema gegenüber sein. Wir sind auch dem Thema sehr offen. Wir schauen uns verschiedene Mobilitätsformen an und prüfen, wo wir unseren Beitrag auch, mhm, in Zukunft leisten können für die Mobilität. Und das geht über das Elektrofahrzeug hinaus, wenn wir an Wasserstoffverbrennungsmotoren denken, Brennstoffzellenfahrzeuge. Also es gibt verschiedene Arten der Antriebstechnologien in der Zukunft. Und da werden wir schauen, dass wir entsprechende Produkte entwickeln und auch dem Nutzer zur Verfügung stellen können. Und über das Thema Automobil hinaus sind wir natürlich auch in anderen Bereichen vertreten. Wir versorgen die Industrie mit Industrieschmierstoffen. Auch hier gibt es viele, mhm, Produkte oder viele verschiedene Produktcluster, die wir auch heute im Portfolio haben, was wir in Zukunft noch stärker ausbauen, mhm, wollen.
Und vielleicht da noch hinzugefügt, wir gehen ja davon aus, dass wir einem sehr breiten Mobilitätsmix auch in Zukunft entgegensehen. Das fängt also an vom Fahrrad über ja den besagten Verbrennungsmotor bis hin eben zu anderen Fortbewegungsarten. Und Unser Anspruch ist es, und das ist eben auch mit dem Thema Diversifizierung gemeint, wenn wir wollen jede Form von Bewegung und auch Mobilität eben hier ermöglichen. Die Einsatzbereiche von Schmierstoffen sind wirklich sehr, sehr breit, aber eben auch von anderen Produkten, die wir auch heute schon herstellen und produzieren. Und ja, das heißt eben auch für uns, dass wir uns verbreitern müssen. Wir sind im After-Sales-Bereich ja tätig, also auch der Verbrennungsmotor im Auto wird auch weltweit noch seine Daseinsberechtigung haben die nächsten 10 Jahre. Aber natürlich wird es auch andere Formen geben, die auf den Markt kommen, neu auf den Markt kommen, und auch die brauchen ganz viel Schmierstoff.
Ja, ohne Schmierstoff geht's dann doch nicht. Jetzt möchte ich zum Schluss noch mal ganz kurz auf eure Zusammenarbeit auch zurückkommen. Und zwar interessiert mich, wie ihr eigentlich so als Führungsduo interagiert. Also habt ihr da feste Spielregeln für den Austausch, für die Meetings, und auch, wenn es dann doch mal zu einer 50-50-Situation kommt, wer hat das letzte Wort, wie geht ihr damit um und wie oft kommt das eigentlich vor?
Tatsächlich erstaunlich selten. Wir sind dann doch schon wirklich sehr, sehr oft einer Meinung oder haben sogar auch den gleichen Gedanken. Das ist manchmal auch schon ein bisschen spooky. Aber Spielregeln, keine Ahnung. Also irgendwie, man könnte auch sagen, bei uns läuft das irgendwie auch so wie geschmiert. Und eigentlich sollten wir schon längst Büros nebeneinander haben, aber da ist irgendwie noch so ein bisschen der Wurm drin, dann ist der Austausch, glaube ich, noch enger. Ansonsten, eigentlich kann man sagen, wir sind permanent im Austausch mit den verschiedensten Kommunikationsmitteln, also ob persönlich oder Telefon oder wie auch immer.
Wir haben natürlich so ein bisschen die Bereiche im Unternehmen so ein bisschen gegliedert und stimmen uns aber auch da sehr eng immer ab. Gerade bei den strategischen Themen, da ist ein permanenter Austausch da. Also wir treffen die größeren Entscheidungen alle gemeinsam, stimmen uns ab, kommen eigentlich auch immer auf einen Nenner und haben dann ziemlich gleiches Verständnis auch, wo wir hinwollen, wo das Unternehmen auch in Zukunft hin will.
Das ist, glaube ich, auch so ein Learning für diese Tandemführung. Also man kann noch so sehr die Bereiche auch zuschlüsseln. So ist das natürlich auch bei uns von den Berichtslinien her. Aber am Ende hat man auch in einer komplexen Welt, wo auch eine Organisation eben ja auch drin agieren muss, hat man einfach Schnittstellen und ganz viel Interdependenz. Und das von daher, was vielleicht meinen Bereich vermeintlich betrifft, betrifft indirekt dann eben auch seinen und umgekehrt. Und deswegen müssen wir uns immer miteinander unterhalten und sind da im Austausch.
Ja, das ist, denke ich, auch ein ganz guter Tipp für andere Familienunternehmen. Klärung ja, aber eben keine strikte Separierung, und es braucht den Austausch und einfach auch, naja, das Menschliche, dass das dann auch passt.
Und zu der Frage, was passiert, wenn es Patt ist, wir haben ja auch noch einen Beirat gegründet, auch im Zuge der neuen Governance-Struktur, und auch dort werden immer Themen diskutiert natürlich, und das ist auch immer sehr spannend, jetzt auch, sagen wir mal, so ein bisschen auch diese externe Brille, die externe Draufsicht zu haben. Auch da beobachte ich auch so in meinem Netzwerk auch eine Öffnung auch verschiedenster Familienunternehmen. Viele haben vielleicht schon länger auch einen Beirat, bei uns jetzt eben ganz frisch. Und das ist auch sehr wertvoll und auch spannend. Vielleicht auch mal auf dann ein Thema, wo man einfach eine sehr interne Sicht hat, dann auch jemand anderen mal draufschauen zu lassen, und bringt auch einfach immer noch mal sehr gute Impulse rein.
Ja, Beirat ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, allein darüber könnten wir eine halbe Stunde mindestens sprechen. Die Intis hat da ja auch gerade dabei, die neueste Beiratstudie herauszugeben, die auch viele spannende Insights bereithält für Familienunternehmen. Aber gibt immer neue Impulse durch die Beiräte. Das ist ein bisschen ähnlich wie durch die Mitarbeiter, die auch von extern kommen, die den langjährigen Mitarbeitern dann auch eine andere Perspektive bieten können. Und wenn man da eine Kultur schafft, wo man auch gut miteinander auskommt und viel kommuniziert, wo wir wieder beim Thema sind, dann kann man natürlich auch vieles bewegen. Ich danke euch. Ich denke, es läuft wie geschmiert. Das fasst das wunderbar zusammen. Ich denke, es ist hier ein tolles Beispiel von einem Familienunternehmen, das zum einen die traditionelle deutsche Industrie Automobil, ne, noch weiter beliefert, aber auf der anderen Seite auch sich fit macht für eine Zukunft, von der wir alle nicht wissen, wie sie aussieht, und das mit einer modernen Governance, einer modernen Führungsstruktur. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, und ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch. Dankeschön.
Ganz lieben Dank, Nadine.
Ja, vielen Dank.
Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.